Energy. Voll bei dir. Energy. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions, Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen in der Runde 373 vom Energy Digital Podcast. Wir gehen in eine neue Runde, natürlich wie wir zugeschaltet. Aus dem Homeoffice, Jean-Claude Frick, grüß dich.
Sally, hoi Sascha.
Sally. Wander da im Studio Zürich. Wir reden über die aktuellen wichtigen Themen von der digitalen Welt. Und ausnahmsweise müssen wir nicht über das diskutieren, was wir am Sender diskutiert haben. Weil, wie soll ich sagen, die Schülerin ist zum Lehrer geworden. Meine ehemalige Praktikantin Anja Schäublin hat heute die Show machen, weil ich mich andersweitig muss beschäftigen, aber trotzdem, den Podcast lasse ich mich selbstverständlich nicht nehmen. Und eben dort habt ihr am Sender jetzt ja, wie soll ich sagen, ein Gen-Z-Problem diskutiert, nämlich welches Telefon soll ich für mein nächstes Swiftie-Konzert nehmen, oder?
Genau, ja, so zeigen die richtig, welches iPhone soll ich mir jetzt kaufen, und haben gefunden, ja gut. Das ist ja hier Nerd und Runde. Das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht müssen diskutieren müssen, sondern gibt es ein paar andere News, die wir haben. Zum Beispiel, wir müssen mal wieder über die Meta-AI reden. Das haben wir ja schon oft gemacht, dass die zum Beispiel bei WhatsApp nervt. Aber hätte ich gewusst, dass man die auch brauchen kann, um Instagram-Konten zu hacken. Da müssen wir darüber diskutieren.
Überrascht mich null. Dann machen wir natürlich eine kleine Vorschau zur Apple WWDC, die weltweite Entwicklerkonferenz, die dann am nächsten Montag stattfindet. Und wir müssen noch schnell einen kleinen Schwenk machen zu Nvidia. RTX Spark soll der beste Prozessor sein, der je rausgekommen ist. Natürlich auch spannend, gerade in Kombination mit der WWDC. Also ich befürchte jetzt mal, der Zeitpunkt, wo das lanciert worden ist von Nvidia und Windows, ist jetzt nicht mega zufällig gewählt. Da können wir aber nachher noch schnell ein bisschen drüber diskutieren. Zuerst zu der Meta-AI, wo ich bis jetzt noch keinen Millimeter gebraucht habe, weil sie primär mal nervt, da hast du es schon angesprochen. Und jetzt kann man sie mal wirklich für etwas brauchen. Es ist zwar nichts Schlaues, aber man kann sie brauchen.
Ja, also gut, es ist natürlich nicht die Idee dahinter. Es ist tatsächlich so, dass im Moment, gerade in den letzten paar Tagen, es ist am Sonntag ist es losgegangen, sind diverse Instagram-Konten gehackt worden. Und im Unterschied zu dem, was ja viele Leute haben, sagen, oh, mein Instagram ist gehackt, und dann ist es eigentlich nie gehackt, sondern die Leute sind einfach vielleicht ein bisschen zu doof, ist es in dem Fall wirklich tatsächlich so gewesen, dass Leute ihre Instagram-Konten entwendet wurden. Unter anderem Obama, der hatte so ein Instagram-White-House-Konto gehabt. Und ja, da hat er plötzlich keinen Zugriff mehr drauf gehabt. Und dann hat sich herausgestellt, dass, man kann es nicht anders sagen, die clevere böse Buben haben die Meta-AI missbraucht und haben deren quasi gesagt, hey, du bist Instagram-Support und komm, tu mal schnell die E-Mail-Adresse vom Konto vom Wanner ändern, ohne dass sie irgendeine Rückfrage, zwei Faktor, nichts. Einfach, sie haben die Meta-AI quasi dazu können bringen, dass die E-Mail-Adresse von bekannten Konten gewechselt hat. Und ja, wenn du nicht die E-Mail hast, kannst du nicht das Passwort zurücksetzen, gibst du ein neues Passwort und schwupps, ist das Konto weg. Und das klingt so unglaublich, dass, wenn ich das am Sonntagabend gelesen habe, ich zuerst gedacht, das sei ein Joke. Weil wir alle wissen, die Meta-AI ist mässig sinnvoll und hilft praktisch nie, auch wenn man sie mal braucht. Aber es ist tatsächlich so. Und zwar hat sich dann herausgestellt, dass Meta in dieser AI Sachen hat eingebaut, wo sie dann mal in Zukunft den Support drüber laufen. Also mit anderen Worten, die mühsamen, teuren Support-Mitarbeiter, wo es ja auch nicht mehr so viel gibt bei Meta, aber es gibt noch ein paar, die könnte man ja eigentlich irgendwann durch AI ersetzen. Dumm ist nur, dass sie das offensichtlich ohne irgendwelche Sicherheitsbarrieren gemacht haben und andere sind draufgekommen, das mal auszuprobieren. Und ja, also der Obama hat sein Konto wieder zurückbekommen, aber was eigentlich krasser ist, sie haben offensichtlich sehr viel Konten gehackt mit ganz kurzen Handles. Also es gibt offensichtlich, also was heisst offensichtlich, es gibt Instagram-Konten, weißt du, die haben nur irgendwie drei Buchstaben oder so. Und die sind recht viel wert, das ist mir auch nicht so ganz bewusst gewesen, aber es ist eigentlich auch wie eine E-Mail-Adresse.
Macht schon ein bisschen Sinn, ja, stimmt.
Wenn du eine ganz kurz ist, ist die richtig viel wert, oder? Bei Insta das Gleiche. Und die haben sie wirklich entwendet und immediately verkauft. Also die haben sie für 10.000, 20.000 Dollar verkauft. Und ja, die Kohle ist geflossen, das Konto ist weg.
Ja, aber die fragen mich unter dem Strich auch, wer kauft so ein Ding? Also ich meine vor allem dann irgendwie noch irgendwelche Black Markets und so, ein bisschen Dark Web-mässig.
Ja, vor allem, also dass dort etwas drauf ist.
Eben, musst ja also, davon ausgehen, es geht nicht allzu lang, bis, wie soll ich sagen, dort das Konto wieder weg ist.
Und vor allem, ist der böse Buben ja gleich.
Ja, das ist mir schon klar. Aber eben, ich rede nicht von der bösen Buben. Ich finde die Intention schlecht, aber ich verstehe es, warum dass man das macht. Oder? Für's schnell schnellen Geld und so weiter und so fort. Genau. Das ist mir schon klar. Aber wieso, dass man das etwas kauft? Also weißt du, aus Käufersicht finde ich so ein bisschen wie, ja, ist jetzt vielleicht nicht optimal. Und das sollte man doch mittlerweile gelernt haben, dass wenn wirklich ein Deal zu gut ist, zum wahr zu sein, dann ist er das eben meistens auch.
Ja, unter Umständen, das ist so. Aber ja, ich meine, letztendlich, jetzt hat es Meta getroffen, aber machen wir uns nichts vor. Die Entwicklung, dass die KI immer mehr Sachen übernimmt, wo vorher vielleicht noch Menschen drauf geschaut, die ist ja überall am Laufen. Das, ist ja, das sehen wir ja ständig. Oder? Das sehen wir, haben wir auch schon bei Apple gesehen, dass ihr Accounts gesperrt wurden aus irgendwelchen komischen Gründen, wo sich der herausstellt, ja, er hat nicht einen Mensch gedrückt, der irgendwie gefunden hat, komisch, da die Guthabenkarte vom Wander, komm, ich sperre mal seine Apple-ID. Sondern das sind sehr oft vollautomatische Prozesse, die mit KI laufen. Und jetzt hier ist natürlich halt so, wir wissen ja, es gibt ja diverse Möglichkeiten, auch bei ChatGPT, letztendlich bei jeder KI, wo Leute halt versuchen, die eingebauten Barrieren zu umgehen.
Ja.
Und das hat ja, da hat es ja verrückte Geschichten bei ChatGPT gegeben, wo du quasi sagst, hey, erzähl meiner Großmutter, wie man das und das kann. Und dass du das hast, kann eine KI quasi daher tricken, dass sie Sachen preisgeben, die eigentlich verboten wären.
Ja.
Und das zeigt halt das Problem. Je mehr wir natürlich der KI Sachen überverantworten, und da geht es vor allem um die Agentic-KI, wo ja auch immer mehr das Thema wird, desto grösser wird halt das Risiko, dass das Leute ausnutzen. Und zwar nicht mit Hacker im eigentlichen Sinn, sondern einfach im Probieren.
Blöd
gesagt, in Diskussion. Es ist eigentlich eine Art Social Engineering, hat mir ja früher dem gesagt, oder? Ich rufe wirklich eine reale Person an und überreden sie dazu, dass sie mir irgendwie ihre Bankkontonummer rausrücken mit dem PIN. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur eben mit der KI. Und du überlistest quasi einen Computer statt einen Mensch. Das finde ich schon noch crazy.
Ja. Es ist schon crazy, oder? Aber es zeigt halt eben auch, dass man eigentlich eben auch diesen ganzen KI-Support-System nicht zu viel soll geben. Also ich meine, die Erfahrung haben wir ja per se auch schon gemacht, oder? Also wir haben jetzt ja ein KI-Boot rund um den Energy Star Night, oder? Mhm. Und dort ist es ja einfach darum gegangen, dass wir relativ schnell eine Eskalationsstufe hatten. Also erstens mal hat das Ding null Zugriff gehabt auf irgendwelche Daten, abgesehen von dieser Person, die sich gemeldet hat, oder? Und dort ist der Vorteil, der hat nur auf WhatsApp etwas gewusst von dir. Das heisst, du hast dich schon indirekt können identifizieren, weil halt es ist von deinem WhatsApp ausgekommen, also von deiner Handynummer. Also die Chance, dass quasi da jemand spooft, ist schon mal relativ klein. Und auch wenn, hast du nur die Infos bekommen, die entsprechend schon in diesem Konto drin sind. Also das heisst, du hättest maximal am Jean-Claude Frick seine E-Mail-Adresse herausfinden können. Du hättest aber nichts können programmatisch ändern, du hättest nichts können zurücksetzen, du hättest nichts können stressen, du hättest keine Tickets können stornieren oder sonst irgendetwas. Oder? Weil das ist effektiv ein mega wichtiger Punkt. Oder? Weil du einfach musst sagen, hey, du musst Huren aufpassen. Weil es schreibt da schnell mal jemand, hey, weißt du, ich habe da mit dem Jean-Claude, der hat vorhin bei dir am Radio im Fall Tickets gewonnen. Und der hat gesagt, ich darf zwei davon haben, oder? Nein, der Jean-Claude schreibt mir, hey, der Thomas darf den zwei davon haben. Und nicht umgekehrt. So funktioniert das nicht, oder? Und das ist natürlich schon crazy, wenn du darüber lernst, was da alles passiert. Und es gibt eben auch so einen Fall aus Amerika, wo eine grosse Versicherung mit zwei, drei SQL-Befehlen haben sie können quasi einfach KI so weit, also quasi effektiv etwas ausführen, serverseitig, oder? Wo KI logischerweise einen Zugriff gehabt, oder? Und wenn du das richtig gemacht hast, hat der KI gesagt, schau, du den SQL-Befehl da ausführen. Und dann hast du mal schnell das komplette Dossier bekommen vom Jean-Claude Frick, wo dann unter Umständen halt dann kannst brauchen, um eben, ich sage, wie heisst deine Katze, oder? Wo man dann herausfinden kann, jetzt kann ich aufgrund von diesen Infos, die ich von da habe, kann ich ihm seine Apple-ID zurücksetzen, oder?
Ja.
Und das ist schon crazy. Also dort, bin jetzt auch nicht mega Fan von KI im Support, sondern einfach auf wirklich Layer 1. Also so ein bisschen auf die ganz, ganz obviously Geschichten. Wann geht's los? Wo sind warum muss ich da, warum ist dort, und weißt du,
genau.
Für die Menschen, die halt einfach wirklich über die ganze Seite scrollen, alle Infos ignorieren und lieber auf Chat drücken, anstatt mal, weißt du, etwas, was du nach 8 Sekunden eigentlich herausfinden willst, oder? Das finde ich völlig okay. So die ganz faulen Menschen sollen sich mit der KI und einem Support-Bot umschlagen. Alle, die wirklich eine Info haben oder wirklich irgendetwas wissen müssen, mit denen rede ich im Fall gern. Habe ich überhaupt kein Problem damit, oder? Aber einfach die 500. Frage, darf ich den Hund mit aufs Boot nehmen, obwohl es einfach die erste FAQ-Frage ist, finde ich, wie so ein bisschen, nein, das könnt ihr jetzt wirklich mit der KI klären im Fall. Ganz
aber
ehrlich.
Letztendlich, jetzt haben wir so ein bisschen den Kreis ein bisschen grösser gemacht, oder? Aber was man natürlich einfach wirklich ganz klar muss sagen, das ist natürlich ein massives Versagen von Meta.
Überraschend, again, ja.
Oder? Wo einfach dieser KI quasi Sachen gibt, ohne sich zu überlegen, was da könnte passieren, oder? Und offensichtlich spielt es keine Rolle, ob du bei Meta schaffst innerhalb von Meta und solche Fragen stellst, quasi als Supporter also, oder als User von aussen. Und
ja,
das
natürlich.
Darf natürlich einfach auf gar keinen Fall passieren.
Aber das Zeug haben sie per se nicht im Griff. Ich meine, das haben wir schon ein paar Mal da diskutiert. Wie viele Mal habe ich mich schon aufgeregt über die Meta-Business-Plattform? Es ist ja so absoluter stimmt, Schwachsinn. Und dann sperrst du die ganze Zeit selber aus, weil du dich bei jedem dritten Klick musst nochmal identifizieren, weil sie es irgendwie finden. Die WhatsApp-Plattform A ist da, aber die WhatsApp-Plattform B, wo die Einstellung hinten links machst, ist aber auf C. Also es ist so kompliziert gemacht. Und es gibt 15 verschiedene dann auch URLs und gewisse sich. Das eine ist Business Suite, das eine ist Business WhatsApp Suite, oder? Es ist nicht einmal namensmässig, so ein schlau getrennt und so. Und dann musst du dich die ganze Zeit wieder anmelden. Und dort hast du dann irgendwann den Punkt, dass nach 10 Minuten, wenn du dich dreimal verklickst, und zwar einfach auf den falschen Button, sperren sie dich aus, weil sie sagen, wir haben zu viele Anfragen für Anmeldungen. So, ja, Kollege, ich muss ja durch euren Scheiß durchnavigieren. Also, es ist wirklich, es verwundert mich wirklich kein einziger Millimeter. Ganz ehrlich nicht. Wirklich nicht.
Ja, ja. Ja, es ist leider so, absolut.
Es ist ein bisschen dämlich, aber eben, es ist nicht sehr crazy, überraschend. Ja. Gehen wir schnell, bevor wir zu der WWDC gehen, zu der RTX Spark. Nvidia hat da zusammen mit Microsoft quasi die neue Generation Laptop vorgestellt. Es gibt zwei Sachen, die da interessant sind. Einmal ist es da der beste Chip überhaupt ever auf dem Planet, wird alles revolutionieren. Und hat Unified Memory von 128 GB en Platte, was ja doch für RAM jetzt relativ viel ist, vor allem bei den RAM-Preisen, die wir im Moment haben. Du da mal schnell ein bisschen aufdröseln.
Überlegungen, wo mir das bekannt vorkommt. Lass mich mal kurz überlegen. Ah, ich habe das als viereckiges Kistchen mit einem Apple-Logo oben drauf.
Genau. Woher kennen wir das noch?
Die machen das jetzt seit 6 Jahren, genau. Also letztendlich geht es genau in die Richtung. Es ist ein ARM-based Chip, wo natürlich Nvidia mit allen ihren KI-Sachen, ich meine, Nvidia ist ja inzwischen aber schon lange keine Grafikkarte herstellen mehr, sondern Hersteller von KI-Chips, die extrem performant sind, die letztendlich wahrscheinlich 80% von der weltweiten KI damit befeuert wird. Und ja, jetzt bringen sie quasi, also es ist so, sie bringen eigentlich sozusagen den Chip, den RTX Spark, und dann haben sie natürlich, wie das so ist im Windows-Universum, haben sie diverse Laptop-Hersteller, einer ist Microsoft, die werden vielleicht ein Surface Ultra machen, aber ja, Dell, Acer, also so die bekannten Namen im Windows-Laptop-Markt.
Also es landet unter dem Strich trotzdem in einem Plastikgehäuse.
Ja, am Schluss ist es ein Laptop, oder? Und es ist natürlich völlig klar, klingt super geil, oder? Und ist letztendlich, also Nvidia versucht durch das und natürlich auch die beteiligten Laptop-Hersteller natürlich so ein bisschen den Apple-Silicon-Moment, den wir 2020 erlebt haben, aufzuleben, einfach das mal auf der Windows-Seite, oder? Weil das ist ja dann, also wer sich noch erinnert, oder? Wer vorher mit Intel Macs geschafft und er hat so eine, sorry, sagen Sie jetzt einfach mal so, ein verschissenes, günstiges 900-frankiges MacBook Air mit M1 gekauft. Du hast plötzlich gemerkt, die Kiste ist echt doppelt so schnell wie das 8'000-frankige Laptop, das ich bis vor 5 Minuten noch genutzt habe. Und überhitzt dabei nicht und. Also das war halt schon eine Revolution, die Apple damals angetreten hat. Und im Windows-Bereich ist es halt länger gegangen, weil die sind sehr lange ja auf x86-Architektur. Inzwischen gibt es natürlich eine Windows-Version für ARM. Und auf der aufbauend wird RTX Spark sein. Jetzt ist echt der Punkt der, man hat noch überhaupt nichts von Benchmarks gesehen. Also, wir wissen nicht, außer dass sie sagen, es ist das Beste ever, wissen wir nicht, was das bedeutet. Und vor allem noch viel wichtiger, man kann davon ausgehen, da ist viel Power drin, wir haben natürlich noch keinerlei Preise. Und ich glaube, dort unterscheidet sich das Momentum, das sie da probieren, das Zeug soll im Herbst rauskommen, also es dauert noch ein bisschen, bis da die ersten Geräte da sind. Wir wissen nicht, was die kosten. Aber man kann davon ausgehen, wenn man so ein bisschen schaut, jetzt nicht einmal nur wegen der RAM-Chip-Krise, die du angesprochen hast, sondern generell, wenn man so ein bisschen schaut, ja, das wird auch eben nicht im MacBook Air-Segment sein. Das wird in einem MacBook Pro-Segment M5 Max irgendwo sein.
2'500 drauf, sage ich.
3'000 oder mehr, plus, ja. Oder ganz genau. Oder? Und ist natürlich, macht es nicht weniger spannend, fair enough. Also absolut. Lokale KI-Modelle auf einem Laptop laufen ist tatsächlich bisher etwas, was du eigentlich nur bei Apple kannst. Das kannst du bei den anderen nicht. Wäre cool, wenn man das im Windows-Environment irgendeine schon kann. Fair enough, oder? Aber ja, man muss halt mal abwarten und was auch viel sagen, und zwar nicht nur irgendwelche Apple-Nerds oder Fanboys. Man darf natürlich auch nicht vergessen, man muss halt die mal schauen und die dann vergleichen mit Apple Silicon, wo Apple Silicon hat halt letztendlich jetzt 6 Jahre Vorsprung. Oder die machen das seit 6 Jahren, bringen die Produkte raus. Im Schnitt alle 3-4 Jahre, bis alle Jahr kommt eine neue Generation raus. Das ist ein unglaublich grosser Pace. Und jetzt muss man halt schauen, wo sortiert sich das Ding ein, oder? Ich gehe nicht davon aus, dass das nur in Anführungszeichen ein M1 Max wird sein. Das wird schon on par sein. Aber wie gesagt, also Apple hat dort natürlich extrem lang, und das hat ja nicht erst 2020 angefangen, dann haben sie ja von Geräten gekauft, das ist ja noch viel weiter vorher. Also von dem her haben sie dort natürlich schon einen gewissen, soll ich sagen, vor allem haben sie auch das ganze Line-up, oder? Also Apple ist ja dann eben gekommen und hat zuerst, die Transition hat nicht angefangen mit dem mega teuren Gerät, sondern mit dem ganz günstigen Gerät, wo extrem schnell und eine brutal gute Akkulaufzeit hatte. Und dann haben sie danach immer mehr auch die Profimodelle rausschieben. Ein Video geht gerade den anderen Weg, oder?
Ja.
Das weiss man jetzt schon, auch wenn man noch keine Preise weiss. Das ist die absolute Top-of-the-Line-Profisparte.
Und das ist eben genau.
Reingehen. Und dann ist halt die Frage, gibt es da irgendwann auch eine Light-Version, ein Sparkly oder whatever, wo der eben auch vom Preis her günstiger kann sein, oder?
Ja, weil das ist eben genau das, was ich so ein bisschen meine, oder? Vor allem, wenn du jetzt mal anschaust, oder? Die meisten, so, ich sage jetzt mal Durchschnittsbuden, die ja alle mit Windows arbeiten, aus Gründen natürlich, muss man auch mal sagen, die werden nicht irgendeinem Praktikanten-Mitarbeiter da bei Energy einen 3'500 Franken Laptop anstellen, sondern wirklich so ein abgeranztes, hure Surface-Book, oder? Die IT versucht man schon seit 2 Jahren so eins anzudrehen. Und ich sage, schau, nein, lieber schaffe ich im Fall an dem alten Dell All-in-One, den ich da vor der Nase habe, weil da konnte ich jetzt noch 4 GB RAM mehr reinschieben. Weißt du, was ich meine? Und die, also nur schon wenn du halt mit einem MacBook schaffst und dann mit so einem Surface-Book, mit einem älteren Modell, fairweise, älteres Modell, muss man sagen. Nur schon Maus, denke ich, fuck, schicken das an Temu zurück, oder? Und das ist so der Punkt, wo ich wie finde, das ist das, was ich nicht ganz verstehe, oder? Weil die meisten, glaube ich, jetzt wirklich Leute, wo mit Windows-Laptops arbeiten, wo du dort wirklich kannst quasi wieder auf das Windows-Ding ziehen und sagen, leck, ist das geil und schnell, das wäre eben nicht das High-End-Profi-Segment, oder? Weil ich habe das Gefühl, die schon High-End-Profis sind, die haben keine Windows-Laptops.
Bisher ist es wahrscheinlich tatsächlich so gewesen. Das könnte sich unter Umständen ändern, oder? Dass man vielleicht, dann sagt, hey, aber das ist ja geil, oder? Ich nehme jetzt so eine Profimaschine, die gleich teuer ist oder sogar noch teurer als so ein Apple-Teil. Aber ich gebe dir natürlich recht, und das ist ja der Grund, warum das MacBook Neo vor ein paar Monaten ja so also hat eingeschlagen, und zwar im PC-Bereich, oder? Weil man einfach gemerkt hat, plötzlich, holy shit, Apple holt das Gerät mit einem iPhone-Prozessor raus, der aber eigentlich einem M1 mindestens entspricht, je nachdem sogar einem M2 oder einem M3. Und das zu einem Preis, den du von Apple niemals erwartet hättest, oder? Wenn du das eben mit den Plastikschuhen vergleichst, was bisher im Windows-Segment um den 600-700 Franken Preis drumherum geht, dann ist es halt ein krasser Unterschied, oder? Und da ist natürlich genau der Punkt, da sind wir noch überhaupt nicht. Da muss man mal schauen, ob wir uns dann mittelfristig auch mit Nvidia dorthin bewegen, oder? Was ich viel spannender finde, und das ist nicht einmal Konkurrenz zu Apple oder so, sondern ich finde es natürlich mega spannend, wenn du schaust, wo sich jetzt Nvidia da positioniert.
Absolut, ja.
Ich meine, Nvidia ist die, dass sie die geile Grafikkarten gebaut. Dann irgendwann hat man gemerkt, die kannst du brauchen, um irgendwie Bitcoin zu meinen. Und aus dem muss es salopp gesagt, jetzt vereinfacht, hat man gemerkt, okay, die Dinge können aber auch noch viel mehr. Und hey, bei KI rechnen die auch noch eben gut. Ich weiss noch, wo die ersten KI-Systeme sind, wo man gesagt hat, hey, da gehst du irgendwie 2 Nvidia RTX 4090 rein. Und dann fliegt die Luzi, oder? Und dann hat natürlich Nvidia sich extrem spezialisiert auf Chips, wo ja die, ich meine, die Chips in den Rechenzentren kosten ja 10'000 von Franken. Da reden wir natürlich nicht mehr von irgendeinem Consumer-Witz-Teil von einer Grafikkarte für 2 Mio. Das ist ein anderer Faktor. Und mit dem verdienen sie so unfassbar viel Geld. Darum ist es heute eine der wertvollsten Firmen der Welt. Das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun, oder? Und jetzt müssen sie das quasi so ein bisschen erweitern, sozusagen, dass sie sagen, du, aber eigentlich haben wir die Fähigkeit und offensichtlich auch Kapazitäten, das auch im Laptop-Bereich zu machen. Weil das muss man ganz klar sagen. Da kann Windows, da kann Microsoft und da kann eigentlich auch Intel und Dell. Die können nicht, also Intel vielleicht, aber Dell oder Asus können nichts dafür. Es gibt einfach noch nicht so wahnsinnig performante Chips in diesem Bereich dort. Ja. Also es gibt Snapdragon, es gibt ja ARM-Snapdragon-Chips, die es für Windows-Kisten gibt. Da läuft auch Windows für ARM drauf. Aber die sind halt, wenn man die vergleicht mit einem Apple-Rechner, muss man ganz klar sagen, das ist also wirklich Jahre zurück, oder?
Aber das
und
ist
da schlägt jetzt natürlich ein Video oder versucht es, schlägt dort natürlich ganz andere Blöcke ein. Also Snapdragon muss sich da Sorgen machen, oder?
Ja, und Intel und AMD aber definitiv auch, oder? Also ich meine, wenn jetzt wenn jetzt die kommen mit einem Dings, dann fragt man sich auch, was haben die Kollegen dann in den letzten 2-3 Jahren so bastelt, oder? Eben, ich sage, man sieht es halt immer noch so ein bisschen aus Consumer-Sicht, oder? Man muss schon noch, es passiert im Hintergrund natürlich wesentlich mehr, oder? Also ich meine, es ist eben das, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, oder? Die ganzen Mining-Sachen und so. Ja, logisch, siehst du irgendwo da und dort mal irgendein Bild, wo irgendeine, keine Ahnung, 40 von diesen Grafikkarten zu einem Mining-Ding zusammengebastelt hat, zu einem Mining-Rig, whatever, oder KI ist ja gleich. Aber das sind andere Dimensionen, sage ich mal, von was man da redet, oder? Wenn dann nachher sagt, zum Beispiel eben so irgendwie Google Cloud oder so, oder halt eben SpaceX, wo jetzt ja auch einen Deal gemacht hat mit Anthropic für ihre Rechenzentren und so, die Grossrechner, die Grossunirechner und so, oder? Dort hast du nicht Standard die gleichen i7-Chips drin, oder? Das ist eine andere Geschichte, oder? Genau. Und auch nur, weil man jetzt irgendwie sagt, ja, jetzt kommt da irgendwie Nvidia mit Spark und dann finden alle, okay, Intel ist pleite und AMD ist pleite. Es ist natürlich, wie immer, ist das Leben ein bisschen komplexer, als dass es auf den ersten Blick scheint. Aber es setzt natürlich die ganze Geschichte unter Druck. Und das finde ich halt geil, es gibt endlich jetzt mal quasi wieder einen ernstzunehmenden Gegner für die ganze Apple-Silicon-Reihe. Und das ist ja gut, weil das bringt absolut Apple unter Druck. Und ich behaupte auch, das ist jetzt natürlich einfach eine komplette Behauptung, das MacBook Neo ist ganz klar eine Reaktion auf den Spark, und zwar eine Präventivmassnahme. Also die haben das logischerweise gewusst, dass da dem und dem und dem geschaffen wird. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple gesagt hat, look, hey, wir gehen jetzt da in ein anderes Segment mit einem Silicon-Chip. Ja, es ist ein iPhone-Chip und so weiter, es ist kein M-Chip, das ist mir klar. Aber einfach nur, dass sie sagen, hey, look, wir haben schon das Pro-Segment, haben wir, und dort will uns jetzt Nvidia und Microsoft angreifen. Also gehen wir quasi im Gegenangriff, weil da oben müssen wir nichts mehr machen. Da oben sind wir top of the pops. Und jetzt greifen wir unten an, oder? Und das finde ich schon spannend.
Ich glaube, Apple ist einfach das Jahr ready. Weißt, ja. Apple ist bereit, dass sie sagen, hey, wir haben noch von diesen Chips. Ich meine, man weiss schon lange, dass ein A-Prozessor in einem iPhone letztendlich in grossen Teilen einem M-Prozessor in einem Mac oder einem iPad entspricht. Oder? Dass das würde funktionieren, weiss man theoretisch schon lange. Das hat es halt noch niemand gemacht. Also sprich, Apple hat es noch nicht gemacht. Und ich glaube, inzwischen ist es halt so, dass sie natürlich ihre Produktionskapazität und überhaupt ihr ganzes Ding, sie sind einfach ready, dass sie etwas rausbringen können. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre Apple einfach auch nicht fähig gewesen, ein Laptop für 600 Stutz auf den Markt zu bringen. Ausser sie hätten brutal auf ihre Marge verzichtet. Und wir wissen, Apple macht viel, aber sie verzichten nie auf Marge.
Auf ihre Marge also, nicht, auf die von den Verkäufern und so verzichten sie gerne, aber auf ihre eigene nicht.
Es geht um ihre Marge. Und darum, jetzt sind sie dort einfach parat. Und ich glaube, dass das jetzt zu einer ähnlichen Zeit kommt, kurze Zeit darauf ab, wo Nvidia eben parat ist, quasi das Gleiche zu machen, nur eben im oberen Segment, halt die eher für einen Zufall.
Spekulation.
Zeigt aber halt letztendlich, dass natürlich Apples Line-Up inzwischen einfach brutal gut aufgestellt ist, von wirklich günstig über absolut massentauglich kann man noch zahlen, da rede ich vom Air, vom MacBook Air, bis her zu, ja, wenn du Lust hast, kannst du schon 10'000 Stutz bei einem Laptop liegen, oder? Da hat Apple überall etwas, und das ist natürlich etwas, was im Windows-Segment so in dieser Art noch gar nicht existiert.
Genau, wir werden das weiterhin beobachten. Spannend, was Nvidia und Microsoft da machen. Also eben, ich wehre mich auch nicht gegen performante Windows-Maschinen. Also nur, dass wir nicht falsch verstehen. Oder? Ich hätte gerne mal eine performante Windows-Maschine. So.
Ja, aber das wird natürlich...
Ich habe jetzt gehofft, ich bin genug laut, dass mit der IT
das wird ja, die Chef wird da keine Lust haben, so einen teuren Laptop
auszugeben.
Die wenigsten Firmen, oder?
Befürchte ich eben damit. Reden wir noch schnell über WWDC am nächsten Montag. Und dort natürlich die grosse Frage, wie geht es weiter mit dem, und ich darf das glaube so sagen, mit dem verkackten Launch von Apple Intelligence. Da haben wir jetzt ja diverse Gerüchte gehört und auch in den neuen iOS-Versionen sieht man es ja schon so ein bisschen, in welche Richtung dass es geht, dass man in Zukunft selber soll können auswählen, welche KI einem da begleitet, also Claude, Gemini oder Apple Intelligence, also eben, es kommt jetzt sicher darauf an, welche Renders, welche Gerüchte dass man da glaubt. Aber du mal schnell kurz Fakten zusammenfassen. Das, was wir wissen, ja, also ist ja so, wie es ist.
Im Prinzip wissen wir, dass Apple mit Google einen riesen Deal hat abgeschlossen. Das hat Google offizialisiert vor ein paar Monaten. Und wir wissen auch, dass die Intelligenz hinter der Iris, ich sage nicht den richtigen Namen, sonst gehen meine HomePods hier los, aber die wissen, was ich meine, die Sprachassistent beim iPhone, wo sie 10 Jahre schlecht ist, die wird quasi abgelöst durch Gemini. Das heisst nicht, dass die anders tönt, sondern das wird immer noch die Apple, eben die Iris sein oder Siri. Aber die Intelligenz dahinter, dass sie mich ja versteht, die wird eben von Google kommen, von Gemini. Und dort ist natürlich die Frage, wie weit geht Apple? Weil vor zwei Jahren, 2024, an der WWDC, wo sie Apple Intelligence haben vorgestellt, haben sie uns ja diverseste Sachen versprochen. Oder unter anderem haben sie gesagt, unter dem Claim AI for the rest of us, haben sie quasi gesagt, hey, das wird können mit deinen Daten arbeiten, aber eben im Apple-Style of Privacy und lokal auf deinem Gerät und. Fakt ist, von dem ist fast nichts gekommen. Weil sie einfach gemerkt haben, okay, ihr eigenes AI-Modell ist einfach schlecht. Und jetzt haben sie sich Hilfe geholt bei Google. Und wer Gemini nutzt, der weiss, das ist eine absolut geile KI. Die kann unglaublich viel. Also von dem her, dort bekommen wir einfach eine neue KI. Also die Apple Intelligence, die eingebaut ist im iPhone, wird quasi intelligenter. Wie weit sie geht und wie viele Features dazu kommen, das wissen wir nicht, das muss man mal abwarten. Oder? Also, sicher ist klar, die kennen, das ist im Moment das Problem von allen Sprachassistenten, ausser eben, es ist eine KI, dass du mit natürlicher Sprache kannst reden kannst. Du musst noch, heute musst du noch ganz genau wissen, wie du deine Huren Lampen anmachst, weil wenn du es den anderen Weg herum sagst, funktioniert es nicht. Oder? Ja. Und solche Zeuge, das ist halt absolut dämlich und auch nicht mehr zeitgemäss. Du redest mal mit ChatGPT oder das ist egal mit wem, mit denen kannst du einfach reden, wie du willst, so völlig wieder der Schnabel gewachsen ist, sie versteht die gleich. Also das ist etwas, wo man 100% davon ausgeht, das kommt. Die Frage ist nicht nur, okay, das heisst, wir haben ein Iris, das mehr versteht. Nice. Das scheitert zu 90% bei mir jetzt schon, dass sie mich gar nicht erst versteht. Aber dann ist natürlich die Frage, ja gut, jetzt versteht sie mich, aber kann sie auch das, was ich will? Mhm. Das ist die nächste Frage und dort wissen wir halt letztendlich noch nicht so genau, wo es hergeht. Muss man mal abwarten. Es gibt auch die Gerüchte, vor allem natürlich eher im Entwicklerumfeld, oder? Also wenn du mit Xcode entwickelst, Mac oder iPhone-Programm entwickelst, kannst du ja jetzt schon externe KI einbinden, ist aber relativ komplex. Es geht zwar, aber es ist eigentlich überhaupt nicht Apple-like, es ist sehr mühsam, das zu machen. Da geht man davon aus, dass das vielleicht im Betriebssystem direkt integriert wird. Es wird nicht so sein, dass du einfach kannst wählen, so quasi, ja, nehme meine Iris so nicht mit Gemini, sondern mit ChatGPT oder mit Claude zusammen funktionieren. Das sicher nicht, weil da haben sie ja nur einen Deal, und zwar den mit Google. Mhm. Aber die Integration, eben zum Beispiel in den Entwickler-Tools, die wird sicher besser werden. Und dann ist natürlich noch so, wir haben ja letztes Jahr das grosse Liquid Glass Update bekommen, alles durchsichtig und pipapups, oder? Und da muss man ja schon sagen, das ist nice. Zwischen haben sich, glaube ich, die meisten daran gewöhnt. Aber es hat schon noch so ein paar Bugs. Also ich meine, out of the box fallen mir 50 Sachen ein, die ich manchmal denke, du aber, hä? Also rein grafisch, Darstellung, Übersichtlichkeit, sei es die Nachrichten-App, whatever, da gibt es noch ganz viele Fehler. Und da geht jetzt viel davon aus, dass wir einfach im iOS und im macOS und im iPadOS, also in den 27er Versionen, neben dieser ganzen neuen KI, werden wir vor allem Bugfixes sehen. Also dass man wirklich halt die Fehler, die es wirklich zum Teil noch hat, die Unlogigkeit, die ja irgendwie Night Mode zusammen mit irgendeiner Funktion und du siehst einfach nichts, dass die behoben werden. Und das ist so etwas, was viele Leute halt gefunden haben, du, aber hallo, das ist Apple, die machen das neues Design und es ist noch ziemlich kantig, es ist noch nicht wirklich rund, oder?
Ja.
Und das könnte sein, dass wir einfach neben dem ganzen KI-Zeug in diesem Bereich vor allem Fortschritte sehen.
Ja, das wäre schön.
Ja, ich nehme es mal so. Also Bugfixes nehme ich immer, absolut.
Unbedingt Bugfixes nehmen wir sehr gerne mit offener Hand. Wie sieht es denn aus eben mit Hardware und so? Das kann man ja, also kann man sagen, ist natürlich falsch wie immer. Aber es wird jetzt nicht viel erwartet bis gar nichts.
Ja, es ist so. Also im Prinzip ist ja, die WWDC ist schon immer eine Softwarekonferenz gewesen. Das Problem in Anführungszeichen ist, ab und zu haben sie dort auch mal eine neue Hardware vorgestellt. Oder? Und darum hat man natürlich immer so das Gefühl, ja, vielleicht kommt dann gleich noch ein bisschen Hardware. Was sicher imminent ist und was, wenn man den Gerücht kann glauben, auch schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren fertig ist, ist ein neuer Apple TV und neue HomePods. Das Problem ist natürlich, also beim Apple TV ist, finde ich, weniger auffällig, aber vor allem bei den HomePods, die Dinger, die tust du ja mit Sprache steuern. Sonst kannst du die nicht, ah ja, mit Airplay, aber sind wir ehrlich, das ist Sprache, die weiss es.
Ja.
Und da muss natürlich zuerst mal KI ready sein, damit die clevere KI auf so einem neuen HomePod zum Beispiel kann funktionieren. Und darum sagt man, obwohl das Zeug schon lange fertig ist, haben sie es halt bisher nicht rausbringen können, weil sie bei KI so hinten riesig waren. Also man geht davon aus, dass spätestens im Herbst einen neuen Apple TV und neue HomePods kommen.
Ja.
Die Frage, die da so ein bisschen ist, vielleicht stellen sie es schon vor. Weil es könnte natürlich sein, oder, wenn sie über die neue Iris reden, wie geil die jetzt ist und was die alles kann, dass sie dann schon mal so ein teasermässig, das hat es auch schon gerne in der WWDC,
ja,
dass sie zeigen, hey, schau, und hier ist jetzt das neue Gerät. Und natürlich kannst du das dann noch nicht kaufen, weil die Software für uns alle kommt erst im September raus. Das das Betriebssystem, oder?
Ja.
Aber das könnte sein, dass man dort vielleicht so einen kleinen Sneak Peek sehen, aber im Sinne von, dass du neue Hardware überkommst oder dann kannst kaufen, zum Beispiel einen neuen Mac Studio oder ein MacBook Air mit weiss nicht was, das ist, kann man eigentlich ausschliessen.
Ja, also wir werden es sehen. Wir werden das natürlich engmaschig begleiten. Ich formuliere es mal vorsichtig. WWDC Worldwide Development Conference von Apple dann am Montagabend 19 Uhr Schweizer Zeit live aus Cupertino. Gibt natürlich wie immer einen Livestream, wo man kann schauen kann. Wir werden das aber dann natürlich am Sender entsprechend diskutieren. Sprich, am Montag werden wir es bei Energy Downtown anschauen. Am Dienstagmorgen hörst du bei Energy Mein Morgen, was dabei rausgekommen ist. Und dann am Donnerstag im Podcast werden wir das dann natürlich noch rausnehmen.
Energy Digital Nerd Talk.
Jean-Claude, wie läuft es mit deinem Glasanschluss?
Nächstes Thema interessiert mich nicht. Habe ich keine Zeit dafür, wobei eine 0800-Nummer schon recht lange versucht, mich zu erreichen. Aber wenn die sich nie drauf reden, sind sie selber schon.
Ah, schön.
Gar nicht voll sein, wenn wir nur etwas verkaufen. Es wird kaum zu Swisscom sein. Keine Zeit dazu.
Ab im August können Sie, Herr Frick. Für günstige 837 Franken im Monat.
Ich gehe davon aus, dass Sie einen Brief schicken oder irgend so etwas noch zusätzlich. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie anrufen. Aber ja, die kennen das, die huren Callcenter, oder? Wenn die einmal zurückrufen, die reden ja nie drauf. Und wer bei mir nicht drauf redet, ist bei mir halt einfach Spam und will mir irgendwie Wein verkaufen. Darum nehme ich es nicht ab. Oder? Also wenn ihr etwas von mir weit redet auf die huren Combox, dann schlägt meine Ruhe. Oder? Also dort ist nichts gegangen. Aber ich habe jetzt wirklich die Sendung hier, also der Podcast und vor allem aber auch die Sendung, die ich mit ihrer Kollegin Anja aufgenommen habe, die wäre fast gescheitert. Man hätte es fast nicht können machen. Und das liegt, ich muss es wirklich sagen, an meinem im Prinzip sehr beliebten Mischpult, den ich hier habe. Den Roadcast kennst du auch. Vielleicht schnell für alle die, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein Mischpult. Es gibt zwei Varianten, Roadcaster und Roadcaster Duo. Duo ist ein bisschen kleiner, hat ein bisschen weniger Fader, Kanäle, die man auf und zu tun kann. Ist im Prinzip ein komplettes Mischpult. Kannst auch Standalone brauchen. Also, ihr könnt mit dem podcasten, zwei Mikrofone, drei dran, direkt drauf aufnehmen. So, ich glaube, so braucht ihr es beim Energy, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder so. Man kann es aber eben auch an Kompi hängen, USB-C, zack, stecken und dann hast du quasi ein Sound-Device. Und mit dem nehme ich jetzt gerade auf, mit dem mache ich alle meine Podcasts, alle meine Radiobeiträge. Also es ist wirklich ein Gerät, das ich jeden Tag im Einsatz habe. Und jetzt ist es so. Auf diesem Ding hast du, auf der rechten Seite, hast du so lustige Gummi-Touch-Knubbeldinger, wo du zum Beispiel kannst Jingle einspielen. Das, was du ja im Radio auch hast. Oder? Kannst du irgendwie draufdrücken und dann ballert es da irgendetwas ab. Oder? Und jetzt ist es so, die kannst du logischerweise ja belegen. Für das gibt es eine Software. Oder? Und ich habe tatsächlich gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen, gedacht, ja, ich muss noch schnell etwas aufnehmen, ich wollte noch etwas einspielen, ein kleines Interview, das ich gemacht habe, das ich dann brauche für das. Ich lege das dort drauf und dann kann ich es quasi wie live einfach aufnehmen, labern und dann dort drauf drücken. Oder? Und das mache ich dann, wenn die App startet. Gut. Die App startet, ist logisch, also schon länger nicht mehr gebraucht, weil normalerweise es hat einen Touchscreen, normalerweise brauchst du die App nicht. Die App sagt, ich will ein Update. Ja klar, machst du halt das App-Update, easy peasy. Und dann kommt, hey, aber die Roadcaster hat Version, keine Ahnung, 1.6.4 und inzwischen gibt es 1.7.5. Dann sage ich so, ja, who cares, ist mir doch gleich. Ich will jetzt die Dings belegen. Und da merkt man, der Roadcaster von der Firma Rode, der ja auch Mikrofon macht, sie machen viel so Semi-Pro bis Pro-Audio-Zeug, oder? Aber da merkt man wirklich, da haben sie offensichtlich den Anspruch in Sachen Pro wieder vergessen. Du kannst, ich kann jetzt die App nicht nutzen, bevor ich bei meinem Roadcaster nicht ein Firmware-Update mache. Und jeder, der schon mal im Radio geschafft hat, in einem Musikstudio, in einem PA-Environment, der weiss, du machst nicht einfach so ein Firmware-Update. Weil du weißt nie, ob es dir irgendwelche Einstellungen zerschießt. Der Roadcaster auch, der kann tausend Sachen, der hat ganz viele Sachen, die für uns im Radio wichtig sind. Und das kann halt wirklich, ist mir auch schon passiert, dass das Zeug zurücksetzt. Dann tönt der Frick plötzlich Scheiße übersteuert, whatever. Oder? Also du machst sicher nicht fünf Minuten, bevor die Sendung anfängt, machst doch du nicht ein Firmware-Update. Und der Fakt ist jetzt aber, ich kann die App gar nicht brauchen, ohne dass ich das Firmware-Update mache. Und da muss ich wirklich sagen, nein.
Nein, messer
Freunde,
das.
Nein, das kann einfach nicht sein.
Das ist immer wieder das Gleiche, oder? Beim Roadcaster, bei all dem Zeug, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist huere geil, es kann tausend Sachen, es ist mega scheiße, es kann tausend Sachen, oder?
Das
so ein das ambivalente Ding in dieser ganzen Geschichte. Aber eben, generell, also ich meine, auch wenn irgendein ITler vor meiner Sendung bei mir steht, ich muss nur schnell die On-Air oder irgendetwas updaten, dann sage ich, kannst du um 7:15 Uhr nochmal kommen. Oder?
Ja, genau.
Weil dann hast du Zeit bis am nächsten Morgen um 4 Uhr und dann ist das Problem von der Morgenshow nicht mehr meins. Oder?
Ja,
kannst
genau.
du machen.
Ja,
und es ist mir genau. egal, weißt du, wirklich, so, ja, aber weißt du, ist nur etwas Kleines. Dann sage ich ja, und genau dann verhält es die Konfiguration. Und das haben wir, weißt du, wir haben auch schon so ein Problem gehabt und das ist vielleicht ein bisschen gar einseitig, aber für das haben wir ja den Nerd Talk, oder?
Nerd Talk, genau.
Wir haben schon das Problem gehabt bei einer Live-Sendung, dass aus einem Fader, also könnt ihr euch vorstellen, wir haben 6 Ausspielkanäle auf unserem Ding da, auf unserem Mischpult, wo man da so lustige Sachen kann einspielen und so, wie du es jetzt gerade gemacht hast, oder da zum Beispiel, ja, haben wir Quiz können spielen, so, bla bla bla, genau. und so weiter, oder? Und da haben wir 6 Kanäle. Und dann hat es immer wieder völlig random einfach quasi den Vorloskanal, also das, was eigentlich die Leute draussen nicht hören sollten, ausgespielt am Sender. Oder?
Super,
Irgendwann steht ein Teiler neben mir und sagt, hey, kannst du mir irgendwie helfen? Ich check's überhaupt nicht mehr. So, hey, fuck. Dann haben wir da Reverse Engineering versucht zu betreiben. What the fuck passiert da? Und dann bist du einfach mal dran, nur mal schnell, irgendwie, weiss nicht wie viel, 3 Stunden, zum schauen, ja, aber wann passiert's? Oder?
Mhm.
Weil dann passiert es dann nicht, aber wo ist Systematik dahinter? Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass beim Routing einfach irgendwie beim Updates der Audiokanal einfach geheißen hat, hey, diese Kanäle gehen jetzt auf den Kanal 1-2 noch, anstatt nur 7-8. Und dann haben wir halt super, immer du hast es nur gehört, wenn der Fader 1 am Sender war, oder? Und das sind so Sachen, wo du zuerst mal noch drauf kommen musst, wo du einfach findest, hä, what the fuck passiert da genau? Aber genau. Also das ist ja genau gleich. Also mittlerweile bin ich sowieso so weit, wenn irgendein Update kommt, wenn es von Apple ist von mir aus und heisst, hey, heute Nacht installieren, sage ich, nein, warten wir schnell 3-4 Tage. Oder?
Das ist genau.
Also solange es jetzt nicht... Genau. Solange es jetzt nicht ein Feature ist, wo ich extrem darauf gewartet habe und lustig ist, komme ich jetzt gerade schnell zum Rodecaster zurück, weil die haben vor ein paar Monaten ein Firmware-Update gemacht, wo MIDI Zuordnung viel präziser worden ist. Oder? Und zwar für die Fader-Positionen. Oder? Also du hast schon immer MIDI, du hast den draufdrücken, dann passiert etwas und gleichzeitig schickt er das noch jemand an, der etwas anderes triggert. Oder?
Ja.
Also als Beispiel, du machst das Mikrofon auf und dann geht ein rotes Lämpchen draussen oder Hütten an, dass der Staubsauger-Roboter nicht reinfährt. Sag ich das. Und dann haben sie jetzt eben ein Update gemacht, dass es wirklich millimetergenaue Fader-Position live auf MIDI rausschickt, was rein theoretisch heisst, wir könnten unsere Radiosoftware mit ein paar Umbauten und ein bisschen Middleware mit dem Rodecaster ansteuern.
Mit dem Rodecaster fahren, cool.
Was natürlich eine mega spannende Geschichte ist für uns, weil wir können sagen, hey, du musst nicht mehr das riesen, teure, weiss ich nicht was, Mischpult mitnehmen, sondern du kannst rein theoretisch für mich daheim am Samstagnachmittag könnte ich sagen, ich mache jetzt wirklich Homeoffice, Home Radio, ich habe einen Rodecaster daheim und steuere das Mischpult fern da im Studio, oder? Mit dem Rodecaster, oder? So Sachen. Und dann fällt es natürlich auch mega interessant werden, eben auch für so kleine Geschichte. Ich sage jetzt nochmal, anderes Beispiel, der Luzi Fricker, unser Sportreporter, hockt irgendwo, nimmt den Rodecaster mit und macht dort seinen Mikrofonhebel auf. Und was aber physisch passiert ist, sein Hebel geht im Studio auf. Oder? Mhm. Nicht bei ihm. Es muss nicht mehr im Studio sitzen, um einfach zu sagen, Hebel auf, Hebel runter. Und das sind so Sachen, wo halt wirklich mega spannend sind. Oder? Und darum finde ich es jetzt noch lustig, dass du gerade sagst, so schiess mich an wegen Firmware-Update beim Rodecaster, wo ich mich vor einem Monat noch richtig gefreut habe, dass es Firmware-Update
kommt. Ja, aber siehst, das ist natürlich genau der Punkt. Oder? Also ich muss auch sagen, ich habe die Release-Notes gar nicht gelesen. Das ist sicher genau das Update, das ich jetzt habe. Ja, aber wie gesagt, die App ist schon sehr lange nicht mehr auf da.
Ja.
Und es läuft ja. Oder? Dort bin ich im Unterschied zu Smartphones und bei allem, bin ich natürlich eben bei diesem Mischpult bin ich wirklich sehr konservativ. Oder?
Ja.
Ich sage, hey, it just works. Ich lade den an, Regler rauf und ich bin mit dem Energy verbunden und let's go. Oder? Da muss ich nicht, da habe ich keine Lust und keine Zeit, irgendwie dran rumzubasteln. Aber ja, vielleicht werde ich es am Abend mal laufen.
Ja, oder ja, du, eben, ich würde besser am Weekend machen, oder? Wenn du ein Zeit hast dafür. Weil eben, das ist wirklich wichtig. Bei entscheidenden
oder vielleicht sogar nach der WWDC, weil wir brauchen einen ziemlich stark nächste Woche.
Genau, oder? Darum sind wir auch froh, dass die Menschen, die zum Beispiel Software programmieren für unsere Autos, nicht einfach das erste Release ist, gut, Bugfix ist fertig mit KI. Du hast doch raus, commit and push, oder? Sondern, dass da noch ein bisschen warten und vielleicht 2-3 Mal vorher testen. Damit schliessen wir die Runde 373. Freut uns auf den nächsten Donnerstag, wenn dann endlich das Glas-Update von Jean-Claude Frick kommt.
Ich habe ein paar andere Updates.
Ich frage jetzt einfach jede Woche. Danke vielmals für deine Zeit natürlich, für eure Zeit draussen. Jederzeit Mail digital@energy.ch, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt. Damit schöne Woche, bis am Donnerstag.
Ciao zusammen.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Bis nächste Woche.